Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, hallo. Danke, dass ich heute zu euch sprechen darf. Ich freue mich sehr. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, in dem es über Gott heißt: Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Der Vers beschreibt die Beziehung Gottes mit uns Menschen und unsere Beziehung zu Gott mit einer Liebesbeziehung oder einer Ehe zwischen zwei Menschen. Und in einer Beziehung ist wohl Untreue die eine Sache, die die wenigsten Menschen bereit sind zu vergeben. Aber hier heißt es über Gott, selbst wenn wir Menschen Gott untreu werden, wenn wir uns von ihm lossagen, wenn andere Dinge in unserem Leben für uns wichtiger sind als Gott, dann hält Gott doch an der Beziehung zu uns fest. Seine Liebe zu uns ist so groß, dass er bereit ist, den Scham und die Schande und den Schmerz unserer Untreue zu ertragen, um in der Beziehung mit uns bleiben zu können. Es wäre sogar gegen seinen Charakter, uns untreu zu werden. Denn, so sagt es Johannes, Gott ist Liebe. Lange Zeit konnte ich diese Liebe in der Bibel nicht erkennen. Ich habe die Bibel als ein Buch gelesen, in dem Gott mir sagt, was ich zu tun habe, um mit ihm leben zu dürfen. Aber die Bibel ist nicht in erster Linie ein Buch über mich und was ich tun muss, sondern sie ist ein Buch über Gott, in dem er sich uns offenbart, wer Gott ist und was er getan hat. Und wenn wir die Bibel so lesen, dann werden wir über die gesamte Bibel hinweg Hinweise auf Gottes Liebe und auf Jesus, den Retter, finden. Jesus selbst sagt das in dem Predigttext, den Burkhard uns eben gelesen hat. Er sagt, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Wenn ihr, wie ich, christlich aufgewachsen seid, dann stolpert ihr vielleicht nicht mehr über solche Aussagen, in denen Jesus Dinge sagt, die entweder wahr sind oder ein Zeichen von Wahnsinn. Vielleicht habt ihr euch, so wie ich, daran gewöhnt, dass Jesus immer wieder solche Dinge sagt. An anderen Stellen sagt er zum Beispiel zu dem hohen Priester: Du wirst mich auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Jesus sagt, dass er Sünden vergeben kann. Stellt euch mal vor, euer Sitznachbar würde das jetzt zu euch sagen. Ihr würdet wahrscheinlich verkrampft freundlich lächeln und euch nach der nächsten Tür umsehen. Denn ihr wisst, niemand, der bei klarem Verstand ist, wird so etwas behaupten. Es sei denn, es ist wahr. Aber bei Jesus sehen wir gleichzeitig in diesem Predigttext, aber auch in anderen Berichten über sein Leben, dass er nicht wahnhaft ist. Im Gegenteil, seine Lehren bezeugen seinen klaren Verstand. Selbst seine Gegner damals und heute, wenn sie ihn als Retter ablehnen, sagen doch, dass er ein großer Lehrer war. Seine Logik überzeugt und in vielen Diskussionen gewinnt er durch seine Weisheit und entgeht den Fallen, die seine Gegner ihm stellen wollen. Wir sehen auch sonst in dem, was er sagt, keine Anzeichen für Gedankenzerfahrenheit oder Ähnliches, was auf eine psychische Erkrankung hindeuten könnte. Und Jesus ist auch nicht überheblich. Zu seinen Freunden gehören Leute am Rand der Gesellschaft. Zu seinen Freunden gehören diejenigen, mit denen sonst niemand etwas zu tun haben wollte. Und in den Heilungswundern sehen wir, wie Jesus auf Leute zugeht. Er heilt sie nicht von oben herab. Er begibt sich in die Beziehung mit dem Menschen. Er fragt, was kann ich für dich tun? Und mehrfach lesen wir, dass Jesus von Mitleid ergriffen war, wenn er Menschen begegnet ist. Und im Umgang mit den Jüngern haben wir zum Beispiel heute in dem Text gesehen, dass er nicht müde wird, ihnen immer und immer wieder dasselbe zu erklären. Jesus war auch kein Verführer, der mit falschen Versprechungen Leute an sich gezogen hat. Immer wieder lesen wir, dass Jesus sagt, Nachfolge kostet, überleg es dir gut, wenn du zu mir gehören willst. Deine Familie kann sich von dir abwenden. Du wirst vielleicht dein Geld verlieren, vielleicht wirst du kein Zuhause mehr haben und vielleicht verlierst du auch dein Leben. Jesus hat keine falschen und leeren Versprechungen gemacht. Aber wie bringen wir beides zusammen? Jesus Vernunft und Demut auf der einen Seite und seine anmaßenden Behauptungen auf der anderen Seite. Man könnte argumentieren, dass er das alles nie gesagt hat. Dass Jesu Jünger Berichte über ihn erfunden haben, um eine neue Religion zu gründen, der sie vorstehen können. Aber diese Hypothese hält einer Prüfung nicht stand. Sogar in unserem Text selber sehen wir Dinge, die zeigen, nein, so war es nicht. Das Erste, was wir sehen, ist, Jesu Tod war das Stadtgespräch in Jerusalem. Und auch nicht christliche Historiker wie zum Beispiel Flavius Josephus bezeugen, dass Jesus gestorben ist. Und bei dem Hauptereignis, auf dem der christliche Glauben ruht, sehen wir, dass die Zeugen Frauen waren. Warum ist das komisch? Die Aussage einer Frau galt in der damaligen jüdischen Kultur deutlich weniger als die eines Mannes. Wenn ich also einen Bericht erfinden möchte, der so fest ist und Hand und Fuß hat, damit Leute mir deshalb nachfolgen und sich meiner Religion anschließen, dann würde ich einen starken männlichen Zeugen mit viel Credibility mir überlegen und mir keine Frau ausdenken. Zumal, was war Maria Magdalena für eine Frau? Maria Magdalena war zuvor von Dämonen besessen gewesen und hatte wahrscheinlich auch als Prostituierte gearbeitet. Sie war eine Frau von zweifelhaftem Ruf. Es war Jesus, der sie befreit hat von den Dämonen und ihr ein neues Leben geschenkt hat. Und der einzige Grund zu sagen, dass diese Frau von zweifelhaftem Ruf und ihre Freundinnen die ersten waren, die Jesus begegnet sind nach seiner Auferstehung, ist, dass es so gewesen war. Niemand würde sich das ausdenken. Und auch die Jünger kommen in den Berichten, in dem Bericht heute und auch in den anderen Berichten der Evangelien, denkbar schlecht weg. Oft rennen sie voll Karacho in die falsche Richtung und auch hier sind sie doch sehr langsam im Verstehen. Wenn ich mich mit meiner erfundenen Legende zum Anführer einer neuen Bewegung machen möchte, dann werde ich doch keine Geschichten erfinden, in denen ich dumm dastehe. Apropos dumm, wir denken oft, dass die Menschen damals einfach dümmer waren. Sie waren abergläubisch und wenn man ihnen erzählt hat, ja, Jesus ist auferstanden, dann würden die sagen, ja klar, natürlich, wir laufen dir mal hinterher. Aber das stimmt nicht. In unserem Text heute haben wir gesehen, wie schwer es für sie war zu verstehen, dass Jesus wirklich, wirklich lebt. Jesus muss es ihnen immer wieder erklären. Die Emmaus-Jünger sagten, jetzt ist er tot und wir dachten, er würde Israel erlösen. Für sie war mit dem Tod alles vorbei. Jesus muss ihnen seine Wunden zeigen an seinen Händen und Füßen und er muss sogar etwas essen, damit sie merken, er ist kein Geist. Er ist nicht meine Einbildung. Es gibt ihn wirklich erlebt. Und die Form der Auferstehung von Jesus Christus ist einzigartig. Die Juden glaubten an eine körperliche Auferstehung aller Menschen am Ende der Zeit zum jüngsten Gericht, so wie der Prophet Daniel es prophezeit hatte. Und die Griechen glaubten an eine geistliche Auferstehung. Aber alle Berichte der Evangelien sagen uns, Jesus, ein einziger Mensch, ist mitten in der Geschichte auferstanden mit einem ewigen Leib. Diese Art der Auferstehung musste sowohl von den Juden als auch von den Griechen abgelehnt werden, weil sie nicht in ihr Weltbild passte. Und dennoch ist es genau das, was alle Evangelien berichten. Außerdem sind die Berichte alle voller kleiner Details. Und C.S. Lewis, ein Literaturprofessor an der Universität Oxford, war erst kein Christ und er war ausgezogen, um zu beweisen, dass die Bibel falsch liegt. Und dabei hat er die Bibel studiert und er musste feststellen, dass er selber falsch liegt. Er schreibt zu dem Thema, ob die Evangelien Legenden sind. Als Literaturhistoriker bin ich fest davon überzeugt, was auch immer die Evangelien sonst sein mögen, Legenden sind sie nicht. Ich habe eine Fülle von Legenden gelesen und mir ist völlig klar, dass es sich hierbei nicht um dieselbe Art von Texten handelt. Sie sind nicht kunstvoll genug, um Legenden zu sein. Aus gestalterischer Sicht wirken sie unbeholfen. Sie bauen Ereignisse nicht angemessen auf. Der Großteil des Lebens Jesu ist uns völlig unbekannt. Und niemand, der eine Legende konstruieren würde, hätte das zugelassen. Abgesehen von Passagen in den platonischen Dialogen sind mir in der antiken Literatur keine Dialoge bekannt, die denen im vierten Evangelium gleichen. Es gibt nichts Vergleichbares, selbst in der modernen Literatur nicht, bis vor etwa 100 Jahren der realistische Roman aufkam. Die Kunst, kleine, scheinbar belanglose Details zu erfinden, um eine fiktive Szene glaubwürdiger zu gestalten, ist eine rein moderne Kunst. Ist die einzige Erklärung für diese Textstelle nicht zweifellos die, dass sich das Geschehen tatsächlich so zugetragen hat? Der Verfasser hat es schlicht deshalb eingefügt, weil er es selbst gesehen hatte. Und in dem Text, dem Predigtext, den wir gehört haben, da sind solche Details drin. Wir hören, dass die Emmausjünger stehen geblieben sind. Wir lesen, dass Jesus gebratenen Fisch gegessen hat. Der Zusatz gebraten oder überhaupt Fisch ist für die Geschichte und für die theologische Auslegung der Auferstehung komplett irrelevant. Es ist eins dieser kleinen Details, die darauf hinweisen, dass es sich hier nicht um eine Erfindung handelt, sondern dass es tatsächlich so gewesen ist, dass Menschen den auferstandenen Jesus gesehen haben. C.S. Lewis schreibt weiter, was diesen Text betrifft, so gibt es nur zwei mögliche Ansichten. Entweder handelt es sich um eine Reportage oder aber ein unbekannter Schriftsteller, ohne bekannte Vorgänger oder Nachfolger, hat plötzlich die gesamte Technik der modernen realistischen Romanerzählung vorweggenommen. Der Leser, der dies nicht erkennt, hat schlichtweg nicht gelernt zu lesen. Und Lewis so, Mic drop! Es gibt also viele Gründe, die Evangelien ernst zu nehmen. Und wenn wir das tun, dann sollten wir ernst nehmen, was Jesus über sich selber sagt und seinen Bezug zu Gottes Wort. Und dann werden wir feststellen, dass sich die Idee der Erlösung durch Gnade durch die gesamte Bibel zieht. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass die Menschen früher durch die Erfüllung des Gesetzes erlöst wurden und erst nach Jesu Auferstehung durch Gnade gerettet wurden. Wenn wir uns die Glaubenshelden der Bibel angucken, dann sehen wir, dass sie keinesfalls so heldenhaft waren. Sie haben mächtige Charakterschwächen. Viele Dinge in ihrem Leben eignen sich nicht zur Nachahmung. Aber Gott ist ihnen trotzdem treu geblieben, trotz ihres Versagens. Tatsächlich wurden sie auserwählt, gesegnet und gerettet, bevor sie gehorsam wurden. Nehmen wir Jakob als Beispiel. Er hatte seinen Vater und seinen Bruder betrogen und ist vor der Rache seines Bruders geflohen. Und mitten in der Wüste begegnet Gott ihm im Traum und sagt ihm nicht nur den Schutz vor seinem Bruder, sondern sogar seinen großen Segen zu. Jakob hatte nichts getan, um das zu verdienen. Es war pure, lebensverändernde Gnade. Denn wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Ein anderes Beispiel ist die Geschichte des Volkes Israel. Sie wurden aus der Sklaverei in Ägypten befreit und dann gab Gott ihnen die 10 Gebote und das weitere Gesetz. Es war nicht erst das Gesetz und dann die Befreiung. Sie wurden befreit und dann kam das Gesetz. Erst die Gnade, dann der Gehorsam. Dieses Muster zieht sich durch die gesamte Geschichte Gottes mit der Welt durch. Aber wenn Gott so gnädig ist, was ist dann mit den Geschichten und den schwierigen Stellen, in denen Gott als Richter auftritt? Ist die Bibel nicht voll von Passagen, wo wir darüber lesen? Ich möchte gerne mit uns eine dieser Passagen angucken. Die steht in 2. Mose 33 und 34. Und dort bittet Mose Gott, ihm seine Herrlichkeit zu zeigen. Und Gott antwortet: Ich will dir meine Güte zeigen und meinen Namen verkünden. Im jüdischen Kontext ist der Name mehr als ein Wort, mit dem man eine Person anspricht, sondern der Name steht für das Wesen, für den Charakter einer Person. Und das Wort Güte heißt hier nicht Altersmilde, ein gütiger alter Mann, sondern es steht für Gutsein, so wie in Gütesiegel. Gott zeigt Mose sein Wesen und dieses Wesen ist Gottes Güte. Gottes Herrlichkeit ist sein absolutes Gutsein. Und dieses Gutsein beschreibt Gott dann dem Mose folgendermaßen: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und meine Treue sind groß. Diese Güte erweise ich Tausenden, indem ich Missetat, Unrecht und Sünde vergebe. Doch ich werde die Sünde nicht ungestraft lassen, sondern die Kinder für die Sünden ihrer Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. Verwirrt euch das auch? Wie kann das sein? Wie kann Gott beides tun? Wie kann er alle Sünden vergeben und alle Sünden bestrafen? Muss er sich nicht jedes Mal entscheiden? Die Antwort liegt in Gottes absolutem Gutsein. Absolutes Gutsein vereint vollkommene Liebe und vollkommene Gerechtigkeit. Es gibt keine wahre Liebe ohne Gerechtigkeit und es gibt keine Gerechtigkeit ohne Liebe. Wenn ein Richter seinen eigenen Sohn vor Gericht begnadigt, ist er kein guter Richter. Denn er hat das Recht gebrochen und alle Ansprüche des Opfers missachtet. Und er ist im Zweifel nicht einmal ein guter Vater, denn er nimmt seinem Kind die Möglichkeit, aus seinen Fehlern zu lernen. Da Gott aber absolut gut ist, ist er immer absolut gerecht und immer absolut liebend und vergebend. Er ist nicht 50-50, nicht mal so, sondern er ist immer beides 100%. Dazu muss er jedes kleinste Vergehen bestrafen. Aber er möchte auch die schlimmsten Taten vergeben. Für uns Menschen ist das schwer zu begreifen. Je nach unserer Persönlichkeit und unserer religiösen Prägung neigen wir dazu, die eine Seite Gottes zu bevorzugen und zu lieben und die andere mindestens zu verdrängen, wenn nicht sogar ganz abzutun. In unserem Kopf ist Gott dann entweder der strenge Richter und ich muss alles tun, um ihm zu gefallen, oder er ist der liebende Vater und wir ignorieren völlig, dass Gott etwas zu unserem moralischen Leben zu sagen hat und Ansprüche an uns stellt. Wenn wir eine Seite Gottes bevorzugen und die andere außer Acht lassen, dann verstoßen wir gegen Gottes Gebot, denn er sagt, du sollst dir kein Bildnis machen. Wenn wir eine Seite bevorzugen, dann zeichnen wir eine eindimensionale Karikatur Gottes. Und wir nehmen uns selbst die Chance, Gott zu begegnen, dem wahren, lebendigen Gott, wie er sich in seinem Wort offenbart. Lasst uns also beide Aspekte von Gottes Charakter einmal genauer ansehen. Wir haben bereits gesagt, er ist absolut liebend und vergebend und absolut gerecht. Gleichzeitig. Absolut liebend und vergebend bedeutet, keine Sünde ist zu groß, um vergeben zu werden. Egal, was du getan hast, er will und er kann dir vergeben. Du kannst nicht, absolut nichts tun, um die Liebe, die Gott für dich hat, zu verlieren. Aber absolut gerecht heißt auch, jede Sünde wird bestraft. Wenn Gott das nicht tun würde, gäbe es keine Hoffnung für die Welt. Wenn dir jemand Unrecht getan hat, dann muss dein Schmerz anerkannt werden. Es ist weder liebevoll noch gerecht, zu den Opfern von Verbrechen zu sagen, stell dich nicht so an, vergib einfach. Sei doch mal ein guter Christ. Wenn es keinen Richter dieser Welt gibt, wohin sollen wir dann gehen mit der Hilflosigkeit und der Wut, die in uns aufsteigt, wenn wir alleine nur die Nachrichten anmachen? Wir sehen zerbombte Städte, verwaiste Kinder, Berichte über Missbrauch und Attentate, überall. Und manche von uns müssen noch nicht mal den Fernseher einschalten. Einige von uns erleben diese Gewalt zu Hause, in ihren Familien, im Sportverein und leider auch in Kirchen. Für dieses Leid muss es Sühne geben. Wenn Gott die Augen vor dem Leid verschließt, kann er nicht gut sein. Wenn Gott nicht vollkommen gerecht ist, kann er nicht einmal Liebe sein. Aber wenn Gott vollkommen gerecht ist, wie kann ich dann mit meiner Ungerechtigkeit vor Gott bestehen? Wie kann Gott alle Sünden der Welt bestrafen, ohne die komplette Welt mit uns drauf zu vernichten? Wie kann Gott jede meiner Taten gleichzeitig vergeben und bestrafen? Mose kannte die Antwort auf diese Frage nicht. Und trotzdem ist er auf die Knie gefallen, überwältigt von Gottes Herrlichkeit. Aber wir dürfen diese Antwort wissen. Es ist eine Antwort, auf die Bibel uns mit jeder Seite vorbereitet, durch alle Propheten, durch die Gesetze und durch die gesamte Geschichte des Volkes Israel. Der Prophet Jesaja sagte voraus, lange bevor Jesus lebte: Er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wird ihre Sünden tragen, der gerechte Knecht wird viele rechtfertigen, denn er trägt ihre Sünden. Und Hinweise auf die Antwort finden sich auch in anderen biblischen Geschichten. Wenn wir uns den Propheten Jona angucken: Er war bereit, über Bord geworfen zu werden und zu ertrinken, um die Leute im Boot zu retten, die von anderen Völkern waren und eigentlich seine Feinde. Jona wusste nicht, dass Gott einen Fisch schicken würde, um ihn zu retten. Jona hatte die Geschichte noch nicht 100-mal im Kindergottesdienst gehört. Aber in dem Moment, in dem er über Bord geworfen wurde, dachte Jona: Ich sterbe. Und auch König David war bereit, gegen Goliath zu kämpfen und sein Leben aufs Spiel zu setzen, um seinem Volk die Freiheit zu geben. Ein Mensch gibt sein Leben, um andere zu retten. Kommt euch das bekannt vor? In Jesus Christus vereinen sich Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit. Jesus hat das sündlose Leben gelebt, das wir leben sollen. Und er ist den Tod gestorben, den wir verdient hätten. Am Kreuz hat Gott alles Gericht für alles Unrecht der Welt auf sich selbst gelegt, um uns mit der Liebe zu begegnen, die wir brauchen. Am Kreuz finden deine Schmerzen und deine Trauer Platz und Anerkennung. Deine Verletzungen sind Gott nicht egal. Deine Wunden sind zu seinen Wunden geworden. Gott sagt nicht: Stell dich nicht so an, sondern er nimmt das Unrecht, das dir geschehen ist, auf sich selber. Er spürt deinen Schmerz. Und am Kreuz spürt Gott auch den Schmerz, den wir anderen angetan haben. Ihre Sünden zählen für ihn. Das Kreuz ist der Ausdruck der selbst aufopfernden Liebe Gottes. Gott, der vollkommene Vater und der vollkommene Richter, hat das ganze Gericht, das wir verdient haben, auf sich selbst genommen, um uns mit Liebe und Vergebung begegnen zu können. Da ist die Liebe, nach der du dich sehnst. Das ist die Liebe, die du suchst. Wenn du dich fragst, ob Gott dich wirklich liebt, schau nicht auf deine Lebensumstände. Schau auf das Kreuz. Niemand hat jemals mehr für dich getan. Und niemand wird jemals mehr für dich tun. Das Kreuz ist der Ausdruck von Gottes absoluter Liebe, Gottes absoluter Gerechtigkeit. Es ist der Ausdruck von Gottes Gutsein. Es ist Gottes Herrlichkeit. Wir können dieser Gnade nichts hinzufügen. Wir können diese Gnade nicht verdienen. Wir können sie nur demütig annehmen, in Ehrfurcht vor Gottes Herrlichkeit und Güte. Denn wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Gott ist Liebe und er kann sich selbst nicht verleugnen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.